Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir heute Vormittag hier gemeinsam nachdenken dürfen über ein Thema, das bestimmt nicht ganz einfach ist. Vergebung. Wie leicht ist das über die Lippen gebracht, aber wie schwierig ist es, vom Kopf über die Lippen ins Herz zu kommen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Manches Mal werden Menschen an uns schuldig, manchmal werden wir schuldig an anderen Menschen. Und nicht immer passiert dies mit Absicht. Meistens ist das Interessante, passiert es zufällig. Da grüße ich jemanden ganz fröhlich, früh morgens um 7 Uhr an der Tankstelle, sag guten Morgen. Sagt der Tankwart, was geht Sie das eigentlich an? Oh, sage ich, Entschuldigung, habe ich Sie auf dem falschen Fuß erwischt? Das geht Sie gar nichts an. So, da steckt man plötzlich in der Situation drinnen und weiß gar nicht, wie man reingekommen ist. Meinte es doch gut und den anderen trifft es ganz daneben. Ein Kollege von mir hat es dann ganz clever gesagt, der hat dann geantwortet, als ihm das mal passierte, na, vorhin Krach gehabt mit der Ehefrau? Und er sagt, woher wissen Sie das? So kann man auch analysieren und kann die Ursachen herausfinden. Wir Menschen sind schon eigenartige Geschöpfe. Manchmal aber wird man schuldig untereinander, unter Arbeitskollegen, in der Familie, aber vielleicht auch bei ganz fremden Menschen und hat es gar nicht gewollt. Ein kurzer Moment unachtsam beim Autofahren und plötzlich macht man einen Unfall. Für den Schaden können wir materiell aufkommen. Aber wenn es Menschen betrifft, Krankheit, vielleicht sogar Tod auslöst, wie gehen wir damit um? Viele Menschen sind so verbittert, dass sie dann sagen, das vergebe ich dir nie. Haben Sie den Satz schon mal gehört? Ich leider schon öfters. Das sitzt so tief drin, dass man das nicht mehr loslassen kann. Und dann ist die große Gefahr, dass man verbittert, dass man nicht mehr zu einem inneren Frieden findet. Andere Menschen sagen, das Beste ist, wir erwähnen es gar nicht. Das kann ja jedem mal passieren. Also lassen wir Gras drüber wachsen. Ist eine ausgesprochen gute Strategie, bis das Kamel kommt und frisst das Gras ab. Und dann liegt alles wieder an der Oberfläche. Wir werden es nicht los, auch wenn Gras drüber wächst. Die Schuld belastet. Und das ist die Frage, wie gehen wir als Christen damit um? Und dazu lädt uns Jesus ein. Wir haben gerade den Text gehört. Und der Petrus, als Sprecher der Jünger, stellt eine ganz normale Frage, die uns einfach in der Ethik bis heute beschäftigt. Wie verhalte ich mich als Christ? Was ist die angemessene Reaktion? Und Petrus fragt ganz einfach, Herr, wie oft muss ich vergeben? Und dahinter steckt doch die Frage, eigentlich geht es mir auf den Wecker. Sofort müsste das doch bearbeitet werden. Aber so wie wir den Herrn kennen, erwartet er von uns Geduld. Bei dem geht alles ein bisschen langsamer. Nicht so schnell, nicht so wie wir das gerne hätten. Und außerdem ist es ja oft ungerecht. Warum sollen wir vergeben, wenn der andere schuldig geworden ist? Soll er doch mal sich bemühen, es wieder gut zu machen. Es gibt doch gar keinen Anlass, ihm das durchgehen zu lassen. Das geht einem nicht nur gegen den Strich, sondern das geht gegen alle Formeln eines guten Benehmens und einer ordentlichen Gemeinschaft. Und wenn sich das dann einfach wiederholt, dann ist die Frage, wie oft doch berechtigt. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn meine Kinder zu Hause nicht aufräumen, das sage ich einmal, das sage ich zweimal, aber das dritte Mal ist dann deutlich spürbar, dass meine Geduld in Kürze zu Ende ist. Siebenmal sage ich es nicht. Halte ich mich jetzt nicht an die Bibel? Wie sollen wir mit sowas umgehen? Unsere Geduld wird bis zum geht nicht mehr herausgefordert. Ist das berechtigt? Wie sieht Jesus das? Und damit kommen wir zu einem zweiten Gedanken zu unserem Text, denn Jesus antwortet. Jesus antwortet 70 mal 7 mal, in der Züricher Bibel steht 77 mal, 77 mal. Unterschiedliche Übersetzung, ist egal. Nehmen Sie 77 oder nehmen Sie 7 mal 70, dann sind Sie bei 490. Man muss da nicht große Mathematik können, das kriegt man schnell raus. Beides überzieht weit das Maß 3 bis 4 Mal. Und das ist Jesus wichtig. Sollen wir jetzt uns wirklich hinsetzen und Strichliste führen? Sollen wir wirklich aufschreiben, am so und so vielten 2 Mal schuldig geworden, 2 Tage später noch 3 Mal, dann war eine Pause von einer Woche, aber dann kam es wieder 1 Mal. Und wenn wir dann 77 erreicht haben oder gar 490, dann können wir sagen, das 78. Mal. Oder das 491. Mal, jetzt ist genug. Will das Jesus von uns? Kleinkariert Strichliste führen? Nein. Wir neigen dazu zu sagen, das geht zu weit. Das kann doch niemand von uns verlangen. Und wenn es noch mehr wäre, haben wir immer noch nicht von Jesus gehört, wie wir dann umgehen sollen damit. Was erwartet Jesus eigentlich von uns, wenn er so Maximalforderungen stellt? Und damit kommen wir auf ein drittes. Eigentlich könnte Jesus jetzt den Schlussstrich ziehen und sagen, Amen, jetzt habt ihr meine Meinung, jetzt wisst ihr wie oft, und damit ist die Sache erledigt. Aber Jesus weiß, dass die Jünger das so noch gar nicht verstanden haben. Deshalb eine Erklärung von Jesus, und die beginnt er, das Himmelreich gleicht. Liebe Geschwister, wenn wir Jesus etwas fragen, etwas Irdisches fragen, bekommen wir himmlische Antworten. Das passt nie in unser System. Das sprengt unser System. Aber wenn wir zu Jesus kommen, erwarten wir doch bitte keine irdischen Antworten. Die können wir uns doch selber geben. Die können wir von Gelehrten, Philosophen, Fachleuten uns erklären lassen und dann durchführen. Wer Jesus fragt mit irdischem Anliegen, bekommt himmlische Antwort. Wie geht es denn in seinem Reich zu? Wozu möchte uns Jesus einladen, unser Denken umzustellen? Eben nicht kleinkarierte Strichliste führen, sondern ein neues Denken im Kopf und Herz zu bekommen. Und beten wir nicht im Vater unser, dein Reich komme? Dein Machtbereich möge mich erfüllen? Deine Spielregeln, deine Regierungserklärung soll meine Messlatte werden. Wir müssen aufpassen, dass wir das Vater unser nicht zu oft sprechen. Wir erbitten da von Gott mehr, als wir oft wahrnehmen. Da steckt eine Menge Zündstoff drin. Ein Bekannter von mir, der sagte immer, dein Reich komme, aber Herr, lass dir Zeit damit. Es pressiert nicht. Ja, ich kann das verstehen, dass man erst noch mal selber zurechtkommen möchte, ehe dann Jesus seine Spielregeln setzt. Aber das genau ist die Absicht von Jesus. Wegkommen vom Menschlichen Stück für Stück, klein auf klein und hin zu einer neuen Perspektive von seinem Reich aus. Das ist die Absicht, wenn es um Vergebung geht. Und damit sind wir beim vierten. Damit die Jünger das verstehen, damit die Gemeinde das damals verstanden hat, damit wir es verstehen, erzählt Jesus ein Gleichnis. Er sagt, da war ein großer Gutsherr, der hatte verschiedenste Mitarbeiter. Und einer seiner leitenden Abteilungsleiter hatte bei ihm immer wieder Geld aufgenommen. Ein Darlehen, würden wir heute sagen. Und so hat er im Laufe der Zeit 10.000 Zentner Silber ausgeliehen gehabt. Das waren seine Schulden. 10.000 Zentner Silber. Ist uns das bewusst, was das ist? Das überliest man so schnell und sagt, ja, scheint eine ganze Menge zu sein. Ich habe es mal ausgerechnet. 10.000 Zentner Silber, ein Zentner 50 Kilogramm, sind 500.000 Kilogramm. Das bedeutet 500 Tonnen. Und das bedeutet 12,5 LKW als 40 Tonne. Haha, Silber. 999, zugegebenermaßen der Marktwert vom August 2025. Aber Silber war auch damals unerschwinglich teuer und wertvoll. Umgerechnet jetzt, 1 Gramm Silber, 999 Reinheitsgrad, sind 32,50 Euro. Für 1 Gramm nicht viel. Aber bei 500 Tonnen kommen wir auf 16,25 Milliarden Euro. Nicht Millionen, sondern Milliarden Euro. Ich kann Ihnen getrost sagen, der letzte große Konkurs von Herrn Benko war nur etwa 15 bis 18 Milliarden. Also vergleichbar. Es gibt nur ganz wenige Leute, die sich so viel Schulden leisten können. Aber manchmal passiert es in unserem Leben, dass es vielleicht nicht die Höhe ist, aber für uns alles bedeutet, was wir an Schulden haben. Wie sollte er jetzt, wenn sein Herr ihn bittet, das zu bezahlen, je auf die Idee kommen, das noch einmal zu erreichen? Unmöglich. Und solche wunderbaren Verfahren, wie wir sie heute haben, dass man in 5 oder 7 Jahren Privatinsolvenz durchführen kann, die gab es damals noch nicht. Also gab es nur eins, alles verkaufen und wenigstens den guten Willen zeigen, die Schuld wieder auszugleichen. Es wieder gut zu machen, so nennen wir das, Buße zu tun. Aber wie viel kommt da raus? Ein paar Cent wahrscheinlich nur im Vergleich. Man rennt in die Sackgasse. Juristisch gesehen keine Perspektive. Der verschuldete Knecht war am Ende. Und so will Jesus in dem Gleichnis deutlich machen, wenn wir in Schuld drinnen stecken, sind wir in der Sackgasse. Da kommen wir selber nicht mehr raus. Das schaffen wir nicht mehr. Da sind wir juristisch gesehen auf der Verliererseite. Aber dieser Knecht weiß noch um einen Ausweg, und das ist der fünfte Gedanke, den Jesus uns hier weitergehen lässt. Er fleht um Gnade. Ich will alles bezahlen, sagt dieser Knecht. Das bedeutet so viel, alles, was ich zurücklegen kann, in den nächsten Jahren will ich dir geben. Alles, was ich einsparen kann, sollst du bekommen. Nur bitte steck mich nicht ins Gefängnis, bitte bestrafe mich nicht, bitte lass meine Familie in Ruhe, hab Geduld mit mir. Und dann heißt es so wunderbar im Vers 27, da hatte der Herr Erbarmen und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch noch. Die ganze Schuld erlassen. Eine Generalamnestie. Unglaublich. Aber das erfährt dieser Knecht. Und damit lädt Jesus ein, bei ihm die Gnade zu entdecken, von ihm freigesprochen zu werden und damit die Schuld zu bekennen und sich gegenseitig zu vergeben. Nicht festhalten, das blockiert, das bedeutet die Sackgasse, sondern loslassen und dem Herrn anvertrauen, in seiner Gnade Befreiung finden. Nun könnten wir den zweiten Schlussstrich ziehen. Nicht nur, dass Jesus gesagt hat, 77 Mal oder 490 Mal sollst du vergeben, Punkt, so ist es eben, sondern jetzt hat er auch noch gesagt, dass er seine Gnade anbietet. Ist doch toll, damit haben wir doch die Lösung. Also machen wir jetzt das Schlussgebet und ich sage Amen. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter, hat einen dritten Abschnitt. Er bringt plötzlich die Geschichte von einem Mitknecht auf. Ein weiterer Knecht, ein weiter untergebener Knecht, der hatte 100 Silbergroschen. Ich habe auch das mal ausgerechnet. Ein Silbergroschen ist ein Denar. Ein Denar hat etwa so viel Wert wie ein Tageslohn. 100 Tageslöhne, das sind 3 Monatsgehälter. Das kann man relativ schnell ausrechnen. Eine ziemlich überschaubare Schuld. 3 Monatsgehälter, das kann man für ein Darlehen in den nächsten 2-3 Jahren irgendwie abzahlen. Wenn es 4 oder 5 Jahre dauert, kriegt man es auch hin. Und dieser Mitknecht bittet jetzt auch um Gnade und sagt, ich hab's gerade nicht flüssig, aber ich will es dir bezahlen. Und jetzt sagt er gerade vom Gutsherrn begnadigte Knecht, dem Mitknecht, nö, ich will aber nicht. Wenn du jetzt nicht bezahlst, kommst du sofort ins Gefängnis. Und er lässt ihn einsperren. Knallhart durchgezogen. Als das die Mitknechte hören, sind sie nicht nur traurig, sondern das ist so viel Ungerechtigkeit, das kann so nicht stehen bleiben. Und sie wenden sich an den Gutsherrn und der Gutsherr holt seinen Abteilungsleiter und sagt, sag mal, was habe ich da gehört? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Weil du nicht vergibst, wird deine Schuld auch nicht vergeben. Du hast nicht vergeben und deshalb kriegst du die alte Schuld wieder zurück. Obwohl ich sie dir in meiner Gnade angeboten habe, hast du sie in deinem Herzen nicht angenommen, weil du so unbarmherzig bist. Oh, das ist eine schwierige Sache. Haben wir Jesus hier in seinem 3. Abschnitt richtig verstanden? Das bedeutet doch dann am Ende, wenn ich nicht meinen Mitmenschen vergebe, wenn ich nachtragend bin, wenn ich sage, das vergebe ich dir nie, was ja so menschlich ist, dann bleibe ich an diesem Thema mein Leben lang hängen und werde selber nicht frei. Das bedeutet dann am Ende, dass auch ich meine Last trage, weil ich die Last des anderen trage, aber im falschen Sinne, weil ich sie nicht freigeben kann. Vergib anderen nicht, weil sie Vergebung verdienen, sondern weil du Frieden verdienst. Das fand ich ein sehr schönes Wort. Du wirst nur frei, wenn du anderen vergibst. Wenn du daran festhältst, belastet das wenig den anderen, aber dich belastet es. Und du wirst nicht frei. Beten wir nicht dem Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich meinem an mir schuldig gewordenen Mitmenschen nicht vergebe, dann wird auch Gott mir nicht vergeben. Das ist unsere größte Last, die wir haben, die Unversöhnlichkeit. Und das bedeutet, tu dir was Gutes, tu dir was Gutes und vergib den anderen. Sei einmal egoistisch, dazu lädt Jesus ein. Gönn dir was, nämlich loslassen an den Dingen, die dich sonst nur in Beschlag nehmen, die dir schlaflose Nächte bereiten, die dich immer wieder aufwühlen und emotional entweder in die Verzweiflung treibt oder in den Wahnsinn. Damit gewinnst du nichts. 3 Schritte, die Jesus geht. Und damit ist eigentlich das Thema beendet. Aber nein, ich möchte bewusst noch einen 4. Abschnitt dranhängen, weil nämlich ein paar Fragen offen bleiben, zumindest für mich. Und ich habe viele Menschen in der Seelsorge erlebt, die ähnliche Fragen haben und denen sollten wir nachgehen. Was aber, wenn ich nicht vergeben kann, ich komme einfach nicht drüber weg. Es geht mir existenziell unter die Haut. Es hat mein Leben ruiniert und das kann niemals rückgängig gemacht werden. Ich denke an eine Frau, deren Ehemann nach einem Gasthausbesuch spät in der Nacht betrunken die Landstraße ist entlang gegangen, ein Auto ihn nicht gesehen hat und hat ihn überfahren. Er kam zu Tode. Der Autofahrer, der es gemacht hatte, war zutiefst betrübt, aber er konnte nichts ändern. diese Frau ist daran gescheitert und hat ihr Leben im Prinzip ruiniert gefühlt durch den Tod ihres Ehemannes. Der Verdienst brach weg, das Haus musste verkauft werden, die Kinder hatten keinen Vater mehr, es gab nur Zoff zwischen den Familien und sie sagte immer, der Autofahrer ist schuld und konnte nicht loslassen. Nach langer psychologischer Therapie gelang es ihr, einen zweiten Gedanken dazu zu bringen. Vielleicht hätte ja auch mein Mann nicht so viel trinken brauchen. Und dann konnte sie ein Stück loslassen und fand wieder zu sich selber, weil sie dann in einem Gespräch mit dem Autounfallverursacher sich gegenseitig Vergebung zugesprochen haben. Ein seltener Fall, dass so etwas gelingt, aber es gelang. Also arbeite dran, ruinier dich nicht am Festhalten. Aber manchmal gibt es eine Last, die so auf einem liegt, dass man nicht mehr loslassen kann. Lass dich davon nicht erdrücken. Das ist das Entscheidende. Eine zweite Frage, muss ich alles, wirklich alles vergeben? Und die Antwort lautet ganz klar, auch von Jesus her, nein, du musst gar nichts. Es ist eine Einladung. Es ist ein Angebot Gottes zur Befreiung. Niemand zwingt dich, aus deinem Gefängnis herauszugehen. Wenn es dir dort besser gefällt, wenn du damit glücklicher wirst, vermeintlich glücklicher, darfst du gerne da drin bleiben. Aber Gott hat größere Perspektiven für dich. Gott hat dein Leben anders im Blick, als du das vielleicht. Er will dich ja entlasten. Er will die Last ja von dir nehmen. Vergebung also geschieht, damit du wieder Freiraum gewinnst, damit du wieder frei wirst von dem, was dich einengt und was dich in Beschlag nimmt. Das ist das Entscheidende. Wenn ich vergebe, ist dann auch alles vergessen? Auch das ist eine spannende Frage. Und die Antwort heißt ganz klipp und klar auch, nein, natürlich ist nichts vergessen. Vergebung bedeutet, dass die Schuld nicht weiter belastet. Eine Strafe im juristischen Sinne muss aber zum Beispiel trotzdem verbüßt werden. Emotional und ethisch ist aber die Vergebung eine Befreiung. Sie hat keine weitere Auswirkung mehr auf dein Leben. Und vergessen ist sie schon gar nicht. Es bleibt deine Erfahrung, es ist deine Geschichte, deine Biografie. Sie hat aber keine einengende Auswirkung mehr. Das ist das Entscheidende. Schuld engt ein, Vergebung befreit. Also bleibt der Freiraum. Das wird dir angeboten. Das ist die Chance dabei. Gibt es Dinge, die ich nicht vergeben kann, die unvergebbar sind? Vergebung muss angeboten werden und Vergebung muss angenommen werden von der anderen Seite. Das macht die Sache nicht immer unkompliziert. Also beide Seiten müssen zustimmen, beide Seiten müssen es akzeptieren. Wenn eine Seite es nicht will oder nicht kann, dann bleibt der Sachverhalt offen. Es befreit aber den Anbietenden, sowohl den, der schuldig geworden ist, wie auch den, an dem die Schuld geschehen ist. Der anbietet, wird davon befreit. Es muss der andere gar nicht annehmen. Schöner ist es natürlich, wenn man weiß, es ist tatsächlich bereinigt. Noch eine Frage. Gibt es denn eigentlich Ereignisse, die so schwer sind, dass sie vielleicht am Ende gar nicht vergebbar sind? Ja, es gibt einige Dinge, die höchst kompliziert und sehr, sehr schwierig sind. Zum Beispiel Vergewaltigung, Mord, Kriegsverbrechen, jemanden in den Suizid getrieben zu haben, Misshandlung, Folter, Kindesmissbrauch, wir könnten noch einige aufzählen. Diese Dinge sind so traumatisierend, dass sie Menschen lebenslang ruinieren können. Und doch, das ist das Spannende, gibt es auch hier die Möglichkeit von Vergebung. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen. Corrie ten Boom, einige der Älteren von uns kennen sie vielleicht noch persönlich, oder von Vorträgen oder von der Literatur her. Sie hat einige Bücher geschrieben. Corrie ten Boom ist in den Niederlanden aufgewachsen, jüdische Wurzeln. Sie wurde im Dritten Reich versteckt. Dann wurde sie gefunden mit ihrer Familie und wurde ins KZ gebracht. Ihre Schwester und weitere Verwandte ihrer Familie sind dort ums Leben gekommen. Nachdem sie aus den Kriegsjahren wieder rauskam, hat sie als engagierte Christin dafür sich eingesetzt, dass man auch den Verursachern dieses Kriegsleides vergeben sollte. Und sie hat eine Menge Vorträge gehalten. Einen Vortrag Anfang der 70er Jahre hat sie in München gehalten und hat dort am Ende des Vortrages das Rednerpult wieder aufgeräumt, ihre Akten eingepackt, die Leute sind rausgegangen. Und als sie gerade fertig war und wollte die Bühne verlassen, kommt ein Mann im Dunkeln von hinten her nach vorne, geht auf Corrie ten Boom zu und sagt: Kennen Sie mich noch? Sie guckt sich den Mann an und sagt: Es tut mir leid, ich habe keine Erinnerung mehr an Sie. Und da sagt er: Ich war der Aufseher, der Ihre Schwester im KZ in die Gaskammer gebracht habe. Ich bin vor 5 Jahren Christ geworden und es ist mir klar geworden, welche unendliche Schuld ich da auf mich geladen habe. Und heute Abend ist mir klar geworden, ich darf, ja ich muss Sie um Vergebung bitten. Bitte verzeihen Sie mir. Corrie ten Boom hört diese Worte und sie schreibt selber, sie fühlte sich in diesem Moment wie vereist. Eiskalt, erstarrt, sie wusste nicht, was sie tun sollte. Das gab es doch nicht, dass dieser Mensch es wagt, auf sie zuzukommen. Und wie sie so drüber nachdenkt, sagt sie sich selber: Wenn ich aber nicht vergebe, wer sollte es denn dann tun? Und in dem Moment spürt sie förmlich, wie nicht sie, sondern irgendeine gute Kraft, wie sie es später nannte, ihre Hand nimmt und nach vorne streckt und diesem Mann entgegenstreckt. Er schlägt in die Hand ein und sagt: Danke, dass Sie meine Bitte um Vergebung annehmen. Dreht sich rum und geht weg. Und Corrie ten Boom erzählt, dass in diesem Moment, wo diese Hand die andere Hand spürte, sie auftaute und wie von einer Wärme durchstrahlt wurde, wo sie spürte, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und sie hat persönlich eine ganz große Befreiung erlebt in diesem Moment von der Schuld, die anderen Menschen an ihrer Familie getan hat. Ein zweites Beispiel: Die Hütte, ein Buch von William Paul Young aus dem Amerikanischen, 2017 auch als Film herausgekommen, ein bisschen anders wie das Buch, aber das ist immer so, wenn man ein Buch verfilmt. Ein Drehbuch muss ein bisschen andere Dramaturgik haben wie ein Bericht in einem Buch. Egal wie, entscheidend ist, dass eine junge Familie einen Wochenendausflug macht und als sie dort im Freizeitpark sind, wird die Tochter entführt und wenig später findet man die Tochter ermordet nach einer Vergewaltigung wieder. Sie war so etwa 8 Jahre alt. Die Familie ist vollkommen aus dem Gleichgewicht gekommen. Sie finden nicht mehr zu sich und zu ihrer Familie, sie sind psychisch angeschlagen, sie hadern am Schicksal und vor allem, es waren engagierte Christen, zweifeln sie, ob Gott überhaupt existiert, wenn er sowas zulässt. Und eines Tages wird der Vater eingeladen von einer Stimme, nachdem er gebetet hatte, er solle in den Wald fahren, noch einmal zu dem Bereich, wo die Entführung stattgefunden hat und soll sich dort in einer Hütte, deshalb heißt das Buch Die Hütte, wiederfinden. Und als er dorthin kommt, erlebt er unglaubliche Dinge. 3 Menschen sind dort. Ich fasse es nur ein bisschen kurz zusammen. Es war plötzlich der Herrgott persönlich in eine Frau, die übrigens noch schwarz war, dann ein Heiliger Geist und Jesus. Und die kamen aus ganz unterschiedlichen Nationen. Eine war Japaner, eine war Asiat. Der andere kam aus, ich glaube, aus Spanien. Aber egal. Und diese tiefgehenden Gespräche führen diesen Menschen dazu, dass er Stück für Stück entdeckt, dass Gott ihm wieder Boden unter den Füßen schenkt. Und als er von Gott eine Vision bekommt, dass die Tochter auf der himmlischen Wiese wunderbar spielt und bestens versorgt ist und die Engel für sie sorgen, kann auch der Vater ein Stück loslassen von diesem Groll und dieser Lähmung. Und er fährt nach Hause und erzählt das seiner Frau und den anderen Kindern. Und die Familie gewinnt wieder neue Perspektive in Gott, weil sie vergeben können, weil sie dem, der das getan hat, verzeihen können. Ich kann Sie nur ermutigen, wo immer es geht, falten Sie die Hände, fragen Sie, was Gott Ihnen anbietet, damit Sie vergeben können. Haben Sie den Mut, den ersten Schritt zu tun, auf irgendjemanden zu, wo Sie wissen, da ist noch was nicht ausgeräumt, da steht noch was zwischen uns. Haben Sie den Mut, um Vergebung zu bitten. Gott möge Ihnen die Kraft geben, die Schuld zu entdecken, die Ihnen genommen wurde, weil Jesus am Kreuz sie bezahlt hat. Wir dürfen befreit sein in Christus. Und diese Vergebung, das ist genau das, aus dieser Kraft dürfen wir leben. Das ist die Chance, die wir haben. Und deshalb Vergebung und Versöhnung befreit. Entdecken Sie wieder den Lebensraum, den Gott Ihnen schenken möchte, die Lebensfreude. Wagen Sie den ersten Schritt, die Hand zu reichen. Und entdecken Sie den Freiraum, der entsteht, weil Gott Ihnen die Last nimmt. Wir neigen uns zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Zusage, dass wir nicht kleinkariert zählen sollen, wie oft wir vergeben haben, sondern dass wir entdecken dürfen, dass du alle Vergebung schon durchgeführt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Deshalb sagen wir ja Versöhnung, da steckt ja Sohn drinnen. Über diesen Sohn dürfen wir befreit sein. Danke, Herr, dass du uns segnest, wenn wir vergeben. Du schenkst uns die Fülle des Lebensraumes und du schenkst uns deine Kraft, deshalb Vergebung zuzusprechen. So begleite du uns mit deinem Segen und lass uns spüren, dass Vergebung auch heute noch sehr gut gelingen kann. Amen.